Herzlich willkommen zu Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden. Präsentiert von Lettermann, mein Sanitätshaus, eurem Begleiter für mehr Lebensqualität im Alltag. Hier dreht sich alles um Menschen, die zeigen, wie man mit Mut und einer guten Portion Lebensfreude durchs Leben geht. Herausforderungen inklusive. Hier wird's persönlich, inspirierend, verbindend und garantiert nie langweilig. Lehnt euch zurück, los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mutmacher. Ich sitze hier heute mit der Silke. Im Rahmen des Pink Oktober nehmen wir hier eine Folge auf, um das Thema Brustkrebs zu thematisieren. Circa 570.000 Menschen sind in den letzten 10 Jahren, das muss man sich mal auf den Mund zergehen lassen, in den letzten 10 Jahren sind circa 570.000 Menschen an Brustkrebs diagnostiziert worden. Und ich sage gezielt Menschen, weil es nicht nur Frauen betrifft, sondern auch Männer. Hallo Silke, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Mava. Ja, ich freue mich auch.
Möchtest du vielleicht kurz erzählen, wie deine Diagnose damals gestellt worden ist?
Ja, das kann ich machen. Also ich habe meine Diagnose im Prinzip erstmal selbst gestellt. Ich bin morgens aufgestanden, Kaffeemaschine angemacht, streich mir über die Brust und fühle etwas. Ein Knoten so groß wie eine Walnuss. Der erste Gedanke war, das muss abgeklärt werden. Zu meinem Mann, wach, fühl mal, da ist was. Ja, sagt er, da ist was. Und da bin ich am gleichen Tag zum Arzt gegangen. Der hat auch gefühlt und meint, müssen wir sofort mal eine Mammographie machen. Also ich musste dann einen Termin bekommen zur Mammographie, was ja nicht so ganz einfach ist.
Das so glaube ich.
Da dachte ich noch, naja, es gibt ja Brustkrebs, aber ich doch nicht. Das bekommen nur die anderen. Ja, dann habe ich versucht, mich um einen Mammographie-Termin zu kümmern. 2 Wochen, 3 Wochen, das war mir einfach alles zu lange. Dann habe ich meinen Chef angerufen und habe gesagt, Matthias, ich brauche dringend einen Termin zur Mammographie. Und er hat sich gekümmert und ich hatte am nächsten Tag einen Termin. Dankeschön nochmal, Matthias. Die Phase bis zur Diagnosestellung ist halt das, was sehr zehrt an den Nerven und was belastend ist halt. Ne?
Hast du bei der Mammographie direkt schon ein Ergebnis bekommen oder hat das noch ein bisschen gedauert?
Ich habe direkt was bekommen. Also die haben gesehen, dass da was ist und nicht nur in der einen Brust, sondern in beiden. Dann wurde nochmal eine Sonographie gemacht, wo noch auch das auch bestätigt wurde. Und dann wurde ich zum nächsten Brustzentrum geschickt für einen Termin. Für eine Biopsie. Das hat nicht allzu lange gedauert. Ich glaube, 2-3 Tage. Dann wurde eine Biopsie gemacht, wo dann auch kurze Zeit später feststand, es ist wirklich Brustkrebs, beidseitig und 2 verschiedene.
Was hat das mit dir gemacht? Also es ging ja dann wirklich, Gott sei Dank, relativ zügig.
Relativ schnell. Aber ja, mein erster Gedanke, da liegt, sehe ich eine Gestalt in einem Bett mit Glatze und an Schläuchen. Das war so mein erster Gedanke, wirklich. Ja, aber wenn man dann in den ganzen Terminen drin ist, wenn man weiß, jetzt morgen muss man dahin und dorthin und das wird untersucht und das, es wird ja sehr viel untersucht, dann kriegt man erstmal einen vorläufigen Therapiefahrplan, wie geht's weiter. Ich hatte auch mal meinen Mann dabei, weil wenn das alles so erzählt wird, also mein Kopf hat dann irgendwann zugemacht, das rauschte nur noch durch, da blieb nicht allzu viel hängen. Dann kriegt man, wie gesagt, erstmal einen vorläufigen Therapieplan. Dann setzt sich die Tumorkonferenz zusammen nach ein paar Tagen und die macht dann nochmal einen Plan, wenn die ganzen Ergebnisse ausgewertet sind. Ja, und dann geht das eigentlich schon los. Also meine Diagnose oder gefunden habe ich den Tumor 4 Tage nach meinem 60. Geburtstag. Das war im August, Anfang August. Und Ende September ging das schon los mit den Chemos.
Letztes Jahr?
2023, also vor 2 Jahren jetzt. Ja, die Zeit rast.
Und dann ging es mit der Chemo los. Und du hast ja auch gesagt, du hast 2 verschiedene Krebsarten. Wurden die unterschiedlich behandelt?
Nein, die wurden beide zuerst mit der Chemo behandelt. Ich habe 12-mal wöchentlich eine Chemo bekommen. Ich habe die relativ gut vertragen, Gott sei Dank. Und danach wurde ich operiert, beide Seiten. Und danach habe ich auch noch Bestrahlung bekommen, auch beide Seiten.
Also ist nur der Tumor entfernt worden oder ist bei dir auch die ganze Brust abgenommen worden?
Nee, ist brusterhaltend operiert worden. Und so, dass auf beiden Seiten alles wieder gleich ist, ist wieder alles schön. Wurde auch jeweils ein Lymphknoten entfernt, der Gott sei Dank nicht befallen war. Da habe ich echt Glück. Ich habe es relativ zeitig anscheinend erkannt.
Sehr gut.
Ja, und habe auch meine Beweglichkeit ganz gut wieder. Ich mache aber auch genug dafür. Viele haben ja Probleme hinterher nach den OPs. Ja, und nach den Chemos, also ich habe nur 11 bekommen, ich sollte 12 bekommen, dann habe ich Corona gekriegt, da ist eine ausgefallen, dann war Weihnachten und dann haben sie gesagt, ach, jetzt brauchen wir die letzte auch nicht mehr, jetzt operieren wir gleich. Da hat er sich schon nach den ersten 6 Chemos so sehr verkleinert, dass sie gesehen haben, es schlägt an. Auf der einen Seite und den anderen haben sie dann raus operiert, weil der war nicht ganz so, dass er angeschlagen hat. Ja, auch das.
Wie ging es dir mit der Chemotherapie?
Wie ich sagte, also ich habe es relativ gut vertragen. Es gibt ja solche schweren Chemos, die man 2 oder 3 wöchentlich bekommt. Die hatte ich nicht. Ich hatte die etwas leichteren, die wöchentlich kamen. Und ich bin also nach jeder Chemo bin ich erst in Mönchengladbach in den bunten Garten gegangen, spazieren gegangen und dann habe ich erst mein Taxi gerufen, weil man sagt, Bewegung ist immer super. Und mir ging es auch so, dass ich es konnte, zum Glück.
Schön.
Ja, aber ich habe auch sehr viel Ruhe dann gebraucht. Ne? Ich brauchte erst mal eine Bewegung und dann Ruhe und die habe ich mir auch gegönnt. Also ich war während der ganzen Therapie auch zu Hause. Ich bin nicht arbeiten gegangen. Ich habe mich um mich gekümmert, was auch also für mich sehr gut war. Manche sagen, die brauchen die Arbeit zum Ablenken. Ich habe andere Sachen zum Ablenken, jede Menge. Ja, also ich habe da
Sachen
wirklich auf mich.
Lenken dich ab?
Meine Hobbys. Ich nähe, ich bemale Steine, die ich dann irgendwo verstecke, damit sich andere Leute freuen.
Oh, schön. Ja, die
und Stricken und Häkeln kann ich auch noch.
Ja, Stricken und Häkeln, da sprichst du ein gutes Thema an. Ich habe gehört, du arbeitest da auch ehrenamtlich ein bisschen.
Ja, das mache ich mehr mit dem Nähen. Ich nähe Ach so, ehrenamtlich mit dem für den Verein Sternenzauber und Frühchenwunder, wo ich hauptsächlich für Frühchenkleidung nähe. Also wir versorgen in ganz Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz teilweise Krankenhäuser und Hebammenpraxen und alles mögliche, auch Bestatter für Sternenkinder halt mit den entsprechenden Sachen, die man so brauchen kann. So ganz kleine Kleidungsstücke kriegt man nicht zu kaufen.
Und da muss ich auch als Frühchenmama dir ein ganz, ganz großes Lob und ein ganz dickes Dankeschön aussprechen. Denn wir sind auch eine von den betroffenen Familien. Unsere Tochter ist ein ehemaliges Frühgeborenes, kam mit 42 Zentimetern zur Welt, was eigentlich schon ziemlich groß war.
Ja.
Aber auch dafür gab es keine Kleidung. Sie ist von März 2020. Wir konnten auch nicht mal eben in Geschäfte gehen durch die Corona-Situation. Wir waren fast 1,5 Jahre durchgehend im Krankenhaus. Wir hatten nicht die Möglichkeit, Frühchenkleidung zu kriegen und sind im Krankenhaus natürlich erstmals versorgt worden, nachdem sie dann aus dem Inkubator raus war. Vorher war sie ja ohne Kleidung. Und hatten dann wirklich große Schwierigkeiten, auch übers Internet überhaupt Kleidung zu finden, die in Größe 40 oder was danach, also es war wirklich so schwierig und da bin ich wirklich dankbar, dass es Menschen wie dich gibt, die sich da hinsetzen und nähen und das, ja, das ist so, so wichtig. Danke, danke, danke.
Gerne, das wirklich, das lenkt mich ab, das hat mich beruhigt, da kann ich vollkommen abschalten. Ich nähe natürlich auch für die Familie, ich habe inzwischen 5 Enkelkinder und für mich auch und ja, das hat das mich halt schön abgelenkt in der Zeit.
Ja, das glaube ich. Und du hast was Gutes noch dabei getan.
Das auch noch.
Wie geht's jetzt weiter mit der Nachsorge? Musst du regelmäßig Therapien machen? Musst du regelmäßig nochmal zum Arzt zur Kontrolle?
Ja, also ich werde im Moment noch vierteljährlich kontrolliert von der Frauenärztin. Ich muss Medikamente nehmen über mehrere Jahre, so eine Antihormontherapie,
ja,
die nicht ohne Nebenwirkungen ist, aber ja, müssen wir halt durch. Das sind dann mit Gelenkschmerzen und Müdigkeit und ja. Mit dem Gewicht hat man da auch zu kämpfen, weil man, das hat man ja sowieso als Frau und wenn man dann nochmal in den Wechseljahren ist, nochmal schwieriger. Aber ja, ich schwöre immer noch auf die Therapie mit der Bewegung. Viel bewegen, das ist für die Gelenke sehr gut und wenn ich morgens erstmal in Gang bin, dann geht das. Ja, und andere Therapien, halbjährlich wird dann, gehe ich nochmal zum Kardiologen, da wird das Herz nochmal kontrolliert, weil bei der Bestrahlung kann auch das Herz mit in Mitleidenschaft gezogen werden, das wird nochmal kontrolliert. Mammographie kommt auch, habe ich jetzt im Oktober wieder. Das heißt, man vorher immer etwas aufgeregt, weil man immer
pünktlich
hofft
zum Pink Oktober.
Genau, ja. Also ja, ich bin weiter in Behandlung.
Du bist gerade frisch aus der Reha.
Richtig.
Du siehst auch sehr erholt aus.
Bin ich auch.
Wie ging es dir, als du in die Reha gestartet bist? Mhm. Mit welchen Erwartungen bist du hingefahren?
Ja. Also ich war ja direkt nach Abschluss meiner Akuttherapie schon einmal in der sogenannten Anschlussheilbehandlung. Das ist auch die Reha direkt danach. Ich war an der Ostsee im Schloss Schönhagen, was ich nur wärmstens empfehlen kann. Weil ich bin so ein Ostseekind, also da fühle ich mich wohl. Da wurde sehr viel getan, gerade in Richtung Fitness, psychologisch, Entspannung. Also das war wirklich sehr gut damals schon. Und ich hatte das Glück, dass ich auch jetzt wieder dorthin konnte. Und dass ich auch ganz kurzfristig die Reha bekommen konnte, weil jemand ausgefallen ist. Und ich gesagt habe, jawohl, ich kann. War ich jetzt im August. Das war wirklich die beste Zeit. 4 Wochen mit super Wetter. Ich habe schön sehr viel mich bewegen können dort. Stundenlange Läufe. Aber auch Fitnessstudio, Schwimmen, Wassergymnastik für den Rücken, Stretching, Entspannung, ganz viel Entspannung. War richtig gut.
Also alle Bewegungsangebote waren für dich so die hilfreichsten?
Auf jeden Fall, ja.
Gab es bestimmte Menschen, also Ärzte, Therapeutinnen oder vielleicht auch andere Betroffene, die dir besonders wichtig geworden sind in der Zeit?
Also meine Gynäkologin, muss ich sagen. Ich habe am Anfang, als ich meine Diagnose hatte, war ich hier noch in Viersen in der Praxis, die dann plötzlich, 14 Tage später, stand ich vor verschlossener Tür. Die war zu, keiner wusste, was los ist. Andere Patienten standen auch da. Oh. Und dann war nichts mehr zu erreichen, da ging nichts mehr. Die kam auch nie wieder. Dann habe ich versucht, woanders eine Frauenärztin zu finden, was ja unheimlich schwierig ist. Dann hat mir eine Schwester im Mönchengladbach in Bethesda in dem Brustzentrum gesagt, versuchen wir es mal bei der und der. Hat sie mir eine Nummer aufgeschrieben, das ist eine Bekannte von ihr und da bin ich reingekommen. Am gleichen Tag durfte ich da hinkommen und seitdem bin ich dort in Behandlung und bin super zufrieden. Die haben bei allen Problemen, haben die sich gekümmert. Als ich in Reha war und es Probleme mit der AOK gab, hat die Schwester sich gekümmert, hat dann mit der AOK telefoniert und dann noch was hingeschickt und dann ging das klar. Also da bin ich wirklich sehr zufrieden und sehr dankbar, dass das so geklappt hat. Ja, ansonsten alle, die sich um mich gekümmert haben, also ich habe eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht, wirklich nicht. Weder im Krankenhaus noch im Brustzentrum. Die sind da alle sehr, sehr lieb und sehr empathisch. Ja.
Und in der Reha hast du auch wieder Therapeuten wieder getroffen, die ja, du bei auch, der ersten Reha schon genau, kennenlernen genau. durftest.
Genau, und es kam tatsächlich von manchen, die waren doch schon mal hier. Das konnte ich gar nicht glauben, weil da ist ja richtig Betrieb immer. Ja. Und ich habe da auch ganz andere, also Mitstreiter kennengelernt. Das ist das Schloss Schönhagen ist eine rein onkologische Reha, also das sind alle möglichen Krebsarten. Ich habe auch noch Bekanntschaften vom letzten Jahr, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Ach, schön. Auch dieses Jahr wieder neue Bekannte getroffen, also Freundschaften geschlossen. Wir waren eine gute Truppe, wir waren viel unterwegs, haben zusammen eine Schifffahrt gemacht und Ausflüge und hatten uns dann abends auch zusammengesetzt, haben mal Karten gespielt oder einfach gelacht bis zum Umfallen. Also das war wirklich schön.
Das ist so wichtig, weil man ist ja auch ein Stück weit von zu Hause weg und aus dem Alltag rausgerissen. Und vielleicht hat man ja auch ein bisschen Heimweh, nicht nur nach zu Hause, sondern auch nach der Familie. Und hat so die Möglichkeit, sich eine gute Zeit dort zu machen.
Auf jeden Fall. Man ist halt mal raus aus allem. Man muss sich um nichts selber kümmern. Man muss nur seine Termine einhalten. Man kriegt das Essen und Trinken vorgesetzt. Und es wird auch für Unterhaltung gesorgt. Also es gibt Vorträge und es gibt auch mal Musik. Aber ja, das war super. Mein Mann hat mich auch besucht einmal in der Reha, ein Wochenende. Das war auch schön.
Ach, schön,
das hat er
ja
letztes Jahr auch gemacht. Das ist schon gut.
Hast du den Alltag in der Reha eher als herausfordernd oder als stärkend empfunden?
Stärkend. Also ich bin körperlich relativ fit, so für mein Alter und für meine Gewichtsklasse, sage ich mal dazu. Ich bewege mich halt gerne und viel. Und da war das eigentlich stärkend. Also ich wurde nochmal in andere Richtungen gepusht, Richtung Fitnessstudio und so. Ich habe mich Montag gleich im Fitnessstudio hier angemeldet. Habe auch schon die erste Einheit hinter mir.
Direkt den Schwung mitgenommen
genau,
nach Hause.
Genau, wenn man das erst wieder eine Weile liegen lässt, dann schleift das wieder.
Ja.
Ja, das ist schon stärkend gewesen. Und auch die Entspannungstechniken, die man wieder mal wieder aufgefrischt hat, man hat das alles schon mal gehört, auch das lässt man wahrscheinlich irgendwann schleifen. Das hat sehr gut getan. Also ich kann Reha nur jedem empfehlen.
Ja, das ist auch nochmal eine ganz andere Art der Verarbeitung, glaube ich, ne? Wo man einfach sich die Zeit nehmen kann. Man muss nicht zu Hause daran denken, dass man noch Staub wischen, die Spülmaschine ein- und ausräumen muss, Wäsche waschen muss und so. Man kann einfach mal ganz nur für sich sein und sich bekochen lassen und sowas.
Auch das. Ich hatte ja das Glück, ich muss mich zu Hause um keine Kinder zu kümmern. Es gibt auch viele junge Frauen mit Kindern. Auch alleinstehend mit Kind. Ich weiß gar nicht, wie das immer alles wuppen dann. Es gibt ja auch wirklich viele, die Chemos nicht so gut vertragen wie ich.
Ja.
Ich habe es von vielen gehört. Ja. Und in so einem Fall, also ich habe sehr viele Infos aus dem Internet, aber nicht jetzt so selber gegoogelt, sondern aus Facebook-Gruppen. Man mag über Facebook denken, was man will. Für solche Gruppen, da kriegt man so viel Infos. Und ich habe eine Freundin, die auch mal Brustkrebs hatte, eine ehemalige Kollegin, die hat mir einen Podcast empfohlen. Den habe ich gehört gleich zu Beginn der Therapie. Und da wurden mir so viele Fragen beantwortet, bevor ich die Fragen überhaupt hatte. Also das war wirklich sehr informativ. Ich weiß nicht, ob ich den nennen darf für andere. Also der Podcast heißt Zwei Frauen, zwei Brüste. Klingt erstmal witzig, ist aber nicht witzig, weil es sind zwei Frauen. Bei einer wurden beide Brüste entnommen, die andere durfte ihre behalten. Aber die haben so viel Infos, aber das Ganze sehr unterhaltsam dargebracht. Nicht etwa verharmlost, aber unterhaltsam. Es ist nicht immer alles traurig. Genau wie viele in der Reha sagen, ich will nicht den ganzen Tag über Krankheiten reden, deswegen nicht in die Reha, das ist Quatsch. Wir haben nirgends so wenig über die Krankheit geredet. Wir haben so viele andere Sachen gemacht und gelacht. Ja, das ist wirklich gut gewesen. Also diesen Podcast kann ich wirklich empfehlen. Zusätzlich zu dem, den wir gerade aufnehmen, natürlich.
Sie wird nicht dafür bezahlt, das zu sagen.
Nein.
Ja, also ich kann das so nachempfinden, weil uns ging es genauso. Wir waren eben unheimlich lange im Krankenhaus, auch mit unserer Tochter. Wir durften zu der Zeit wegen Corona gar nicht das Zimmer verlassen. Das heißt, wir kamen überhaupt gar nicht mit anderen Betroffenen in Kontakt. Und wir haben, ich habe wirklich lange gebraucht, um den Weg auch Richtung Social Media zu finden oder Richtung Podcast, um mir da auch was anzuhören. Und mir tut das auch unheimlich gut. Das ist auch eine Art der Verarbeitung und man kriegt super tolle, hilfreiche Tipps, die man vielleicht auch für sich selber nutzen kann.
Auf jeden Fall. Also vieles muss man natürlich hinterfragen. Es antworten darauf Fragen auch Leute mit unterschiedlichen Meinungen und die einen sagen, bloß nicht diese Medikamente und bloß nicht Chemo und sowas. Also man muss es schon hinterfragen, aber es gibt halt viele Infos in Richtung Schwerbehindertenausweis. Das weiß man doch vorher alles gar nicht, dass man einen Schwerbehindertenausweis bekommen kann. Ne? Also ich fühle mich jetzt nicht unbedingt schwer behindert, weil ich bin fit körperlich, aber es sind halt Defizite da und man hat davon Vorteile oder einen Nachteilsausgleich, sagen wir das mal so, ne?
Richtig.
Ist ja jetzt, du kennst das ja selbst, wie das so geht. Ja. Und da kriegt man halt viele Infos.
Das stimmt, das stimmt. Und du hast, Mike, also am Anfang gesagt, dass deine Brust ja aufbauend operiert worden ist. Das heißt, du hattest das Glück und hast nicht die komplette Brust verloren.
Richtig.
Wie gehst du mit diesen körperlichen Veränderungen um? War es dir wichtig, die Brust zu erhalten oder wäre es dir auch egal gewesen, wenn gesagt worden wäre, wir müssen dir die komplette Brust entfernen?
Wenn das nötig gewesen wäre, wäre es auch kein Problem gewesen. Das heißt kein Problem, natürlich ist das ein Problem, wenn eine Frau ihre Brust verliert. Aber ich hätte damit gut leben können, genauso wie ich mit den ausgefallenen Haaren gut leben konnte. Also ich bin nie mit Perücke gegangen. Das war nicht ich. Ich habe das einmal fotografiert. Ich habe dann, es war Winter, ich habe eine Mütze aufgehabt. Oder ich bin auch einfach ohne gegangen. Also in den Räumlichkeiten habe ich keine Mütze aufgehabt. Da hatte ich halt entweder Stoppeln oder gar nichts auf dem Kopf. Es war halt so.
Und hast du mit komischen Blicken rechnen müssen oder das erlebt?
Also ich höre von anderen, dass es so ist. Ich habe das nie so erlebt. Und wenn einer komisch geguckt hätte, hätte ich gefragt, was ist los? Was möchtest du irgendwas wissen? Ne? Da hätte ich gesagt, wie man sowas bekommen kann, wenn das gerne möchte. Aber wer möchte sowas schon gerne?
Ja. Das finde ich gut, dass du sehr offen damit umgehst und auch die Person dann drauf angesprochen hättest, um zu erklären.
Ich habe auch drüber geredet, was los ist. Ich habe das auch nicht verheimlicht. Ich habe endlich, als ich dann eine gesicherte Diagnose habe, habe ich auch meine Kinder informiert natürlich. Die leben weiter weg alle. Wir haben dann eine Videokonferenz gemacht. Dann wurde mal gemeinsam geheult und dann war es das Thema erstmal besprochen. Die wussten, was los ist. Und die Familie natürlich. Ich habe auch die Kollegen informiert. Wir sind eine größere Firma. Ich habe da im Firmenchat einfach eine Info geschrieben, weil ich sitze am Empfang einer Firma. Und man vermisst mich halt dort. Ich habe im Chat geschrieben dann so, dass wir was los ist, ne, dass ich in Behandlung bin. Und ich denke, wenn vielleicht durch diese Info sich eins von den Mädels mehr abtastet und irgendwie was gut in sich Richtung Vorsorge, dann hat das schon mal was gebracht.
Das ist gut. Das heißt, du versuchst auch, aktiv auf die Menschheit zuzugehen und zu sagen, geh zur Vorsorge.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch hier auf meiner Brust zu stehen. Guck mal, du kannst das sehen. Gib auf dich Acht, steht da.
Ja.
Das habe ich von einer Freundin bekommen. Super wichtiger Satz. Ja, die hat das mal in einer Aktion im Internet bekommen. Da gibt es so eine Internetseite, die das mal verteilt hat und hat sie mir dann geschenkt.
Ja, das ist, glaube ich, der passendste Satz überhaupt.
Ja, auf jeden Fall.
Sollte jeder auf der Brust tragen. Oder zumindest im Herzen.
Im Herzen, im Hinterkopf haben, ja, auf jeden Fall.
Ist das so dein Lebensmotto geworden?
Ja, also jetzt auf jeden Fall. Ich gebe mehr auf mich Acht. Ich nehme mehr Auszeiten. Das habe ich früher auch nicht gemacht. Ich sage auch mal Nein. Aber schwierig. Ich bin immer noch gern für andere da.
Ja, super. Das ist richtig toll. Gibt es Momente, wo du dich auf einmal neu kennenlernen musstest? Weil sich dein Leben so verändert hat?
ja, mit diesem mich zurücknehmen, also nicht immer gleich hier schreien, wenn irgendwas ist. Das musste ich wirklich lernen. Mal runterzufahren muss ich lernen. Ich bin eigentlich immer in Action, das muss immer alles zack, zack gehen. Das habe ich ein bisschen, ja, reduzieren müssen und jetzt auch arbeite ich auch noch dran, freiwillig. Ansonsten, ja, also am Anfang habe ich natürlich oft geheult, das ist klar, das machen wahrscheinlich alle. Aber da war mein Mann meine große Stütze und auch die Familie war immer da. Ich war ja lange zu Hause. Ich habe die ganze Therapiezeit, war ich nicht arbeiten. Ich war 14 Monate zu Hause. Das war ganz neu für mich. Also ich habe mein Leben lang gearbeitet. Aber ich habe da mir da eben die Zeit genommen und ich bin noch nie gedrängt worden, dass ich jetzt wiederkommen soll. Man hat immer gesagt, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Das tat mir sehr gut. Ja, nun bin ich wieder da und versuche wieder alles, was ich kann.
Was hat dir in der Zeit die Kraft gegeben, dass du nicht, nicht aufgegeben hast und dass du ja gesagt hast, ich möchte wieder zurückkommen?
Ja, aufgeben liegt mir nicht. Ich glaube, ich bin ja noch nicht so alt, dass ich jetzt in Rente gehen möchte, obwohl so lange ist es gar nicht mehr. Aber aufgeben ist keine Option. Wie gesagt, ich habe Enkelkinder, inzwischen sind es 5 und da möchte die Oma noch ein bisschen da sein, ne?
Sehr gut, sehr gut. Jetzt geht's wieder los mit der Arbeit. Mhm. Hast du Sorgen oder Hoffnungen, was deinen Wiedereinstieg angeht?
Na, ich bin ja schon voll dabei. Also ich arbeite ja schon seit letztes Jahr November wieder. Nicht mehr voll. Also ich habe ja vorher auch nicht ganz voll, aber ich bin noch mit Stunden ein bisschen runtergegangen, um halt mehr Zeit für mich zu haben. Das wird ja auch ganz flexibel gehandhabt. Und wenn ich mal eher gehen muss, weil es mir nicht gut ist, oder wenn ich Stunden abbauen will oder was Arzttermine habe, das geht ja alles ganz flexibel. Ja, das läuft endlich wieder. Am Anfang war das ein bisschen schwierig wieder, ne? Man kommt wieder und sind so viele neue Kollegen und haben sich auch Abläufe geändert und so. Aber da ist man ganz schnell eigentlich wieder drin. Ja, und jetzt läuft das halt wieder.
Und wurde es wieder herzlich empfangen?
Ja, so sieht's aus.
Sehr schön. Jetzt wirst du frisch aus der Reha wieder zurück und hast schon mal kurz angemerkt, dass du jetzt als Routine quasi übernommen hast, dass du dich jetzt im Fitnessstudio angemeldet hast. Ja. Gibt es andere Sachen, die du gerne zu Hause auch weiterhin umsetzen möchtest?
Ja, diese Entspannungstherapie will ich auch versuchen weiterzumachen. Ich habe mit progressiver Muskelentspannung angefangen. Also das ist wirklich sehr entspannend. Ansonsten habe ich vorher auch schon viel gemacht. Also gesunde Ernährung mache ich schon länger, habe ich schon vor der Therapie gemacht. Und einfach auch so weitermachen, ne? Also versuchen, gesund sich zu ernähren. Also keine hochverarbeiteten Lebensmittel möglichst. Wenig Zucker, wenig Alkohol, Rauchen tue ich eh nicht. Also
das halbwegs gesund
leben ist schon ganz gut.
Das stimmt. Kann man diese progressive Bewegungstherapie alleine zu Hause machen oder gibt es dafür Gruppen?
Da gibt es sicherlich auch Gruppen, man gibt es auch im Internet, gibt es Videos für, man erlernt das ja, das sind so Sachen, da spannt man bestimmte Muskelgruppen an und lässt sie wieder locker und dann die nächste und dann am Ende alles zusammen. Man merkt man, dass man da ein bisschen abschalten kann dabei und runterkommt. Das ist auch sehr gut zum Einschlafen, wenn man sich hinterher nicht wieder aktiv zurückholt, wenn man Schlafprobleme hat, die habe ich nicht. Das kann man, also wie gesagt, über YouTube gibt es da Anleitungen, man hat es so halt gelernt, aber ist schon besser, wenn einer den Text spricht, dann braucht man bloß noch zuhören und mitmachen.
Ja, sehr schön. Dann hat man jemanden, der einem sagt, und jetzt machst du dies und jetzt machst du dieses. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Also Familie, Freunde, Kolleginnen, als du erzählt hast, dass du an Brustkrebs erkrankt bist?
Ja, natürlich erstmal erschrocken, ist klar. Man versucht, alle Mut zu machen und ja, dann kommen mal Nachrichten aufs Handy einfach so. Ich habe, wie gesagt, ich war ja sehr offen, ich habe dann auch jedes Mal im Status was drin gehabt. Ne? Jetzt hänge ich gerade wieder an meinem Cocktail. Und dann kamen dann wieder mutmachende Nachrichten. Aber irgendwann kann man diese Nachricht, ach, du schaffst das, das kann man irgendwann nicht mehr hören. Natürlich schafft man das, aber man kann es nicht mehr hören. Auch wenn es immer ganz lieb gemeint ist.
Ja,
aber man schafft es.
Ich kann das so nachempfinden. Ich konnte es irgendwann auch nicht mehr ernst nehmen. Das ist gar nicht böse gemeint, weil Die Menschen stärken einen, die wollen hinter einem stehen und einfach was Gutes tun und sagen, ich denke an dich.
Ja, und damit du bist einfach so stark, nur mal kurz, du schaffst das, ne?
Ja, genau. Und man selber fühlt sich aber gar nicht so.
Nee, nicht unbedingt. Man ist natürlich auch nicht schwach, aber man hat schwache Momente und man hat starke Momente. Und ja, es ist natürlich immer schön, wenn dann einer mal einfach anruft und sagt, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen und sowas. Solche Leute gab es auch, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Gab auch andere, wo das alles ein bisschen ruhiger ablief. Ja gut, jeder hat mal sein eigenes Leben. Das ist wahrscheinlich von keinem bös gemeint, aber viele wissen noch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen.
Ja, was würdest du dir von denen wünschen? Schwierig.
Ja, einfach mal so, kann ich irgendwas für dich tun? Oder einfach dieses, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Einfach quatschen, gar nicht über die Krankheit. Einfach,
gar nicht,
dass er ein bisschen Zeit für einen nimmt und sowas. Das ist schon schön. Und den Leuten bin ich auch sehr dankbar.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Gibt es Dinge, die du anderen betroffenen Frauen oder Angehörigen in ähnlichen Situationen mitgeben würdest?
Ja, viel, viel miteinander reden. Wenn es einem gut geht, wenn es einem schlecht geht, das sollte der Partner wissen. Auch das Umfeld, das muss natürlich nicht jeder mitkriegen, aber so die engsten Leute. Auch mal sagen, ich brauche jetzt Zeit für mich, ich ziehe mich jetzt mal zurück oder kannst du halt mal das und das machen, ich schaff's im Moment nicht. Auch mal Schwäche zulassen, das auf jeden Fall.
Sehr schön. Und hast du Wünsche an die Gesellschaft oder sogar das Gesundheitssystem im Umgang mit Brustkrebsbetroffenen?
Oh, das ist schwierig. Ich meine, es wird schon eine Menge gemacht. Es könnte überall besser sein, weil es fehlt überall Personal. Ich würde mir mehr Psychologen wünschen. Die psycho-onkologische Betreuung, die einem ja eigentlich zusteht, ist es sehr schwierig, da einen Termin zu bekommen. Ich habe es jetzt auch so geschafft. Ich denke mal, dass ich keinen mehr brauche. Ich hoffe es. Aber Schaden tut es nicht. Und auch für die Angehörigen. Theoretisch gibt es ja alles solche Angebote, aber es ist halt sehr schwierig, Hass zu bekommen. Ja. Das wäre schön, wenn es mehr psychologische Angebote gäbe, wo man eben nicht ein Jahr Wartezeit hat.
Ja, wenn man Glück hat, ein Jahr. Ne? Das ist ja schon fast wenig. Das ist wirklich traurig. Ja. Weil wenn es akut ist, dann braucht man es auch jetzt.
Ja.
Wie begleitet dein Mann dich denn in der Zeit?
Ja, also wir haben auch, mein Mann und ich, gemeinsam eine sehr große Affinität zum Blues. Wir mögen das. Wir haben uns kennengelernt, da wussten wir das beide noch nicht, dass wir diese Affinität haben. Die haben wir gemeinsam entdeckt. Über einen Kollegen, der in einer Bluesband spielt, sind wir eigentlich da so richtig drüber gestolpert. Und der hat uns dann mitgenommen und auch zu anderen Konzerten geschickt. Inzwischen besuchen wir jedes Jahr verschiedene Festivals. Im Sommer sind wir immer auf Rügen in einem Camp, wo wir auch gemeinsam Musik machen. Also da kann man als ganz normaler Mensch Workshops besuchen und mit Profimusikern zusammenspielen, singen. Man kann Instrumente versuchen zu erlernen, dann gemeinsam auf einer Bühne stehen. Da habe ich mir zum Beispiel auch einen Traum erfüllt. Ich habe alleine auf einer großen Bühne gestanden und gesungen.
Oh,
ja, das ein Lied, was ich schon immer singen wollte, was meine Mutter früher als Solo hatte. Meine Mutter war Musiklehrerin und hat im Chor gesungen. Und das war ihr Solo, das Summertime von Gershwin aus Porgy und Bess. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Das war so ein
Sing
Lied, was
mal.
Nein, ich singe jetzt nicht, dass ich mit meiner Kindheit verbinde. Und das habe ich dann dort einstudiert und durfte es singen. Und das war ein Erlebnis für mich. Also wenn ich es mir hinterher anhöre, finde ich es krumm und schief, aber egal. Ich habe es gemacht. Und meine Schwester hat zugehört, die war dabei. Und meine andere Schwester hat sich dann ein Video angehört. Und die Familie, ja. Also das war ein tolles Erlebnis. Und dieses Bluescamp, da fahren wir immer noch hin. Da sind wir, glaube ich, schon seit 7, 8 Jahren jedes Jahr. Und inzwischen auch Wandern und Festivals noch. Wir besuchen gerne Konzerte zusammen. Wir waren auch kurz nach der Reha sofort auf nächste Festival gefahren im Urlaub dann. Also das war schon gut. Also nicht jetzt noch, sondern nach der ersten Reha. Die Musik, die hilft uns beim Abschalten sehr. Und wir kennen auch viele Musiker persönlich so, ne, auf kleinen Konzerten. Wir gehen jetzt gar nicht so in große Hallen, sondern kleine Konzerte. Das ist viel schöner. Da kommt man an die Musiker ran, man kann mit denen reden. Ich möchte sagen, ich kann auch viele Musiker schon als meine Freunde bezeichnen, die auch in der schweren Zeit für uns viel gemacht haben. Die haben zum Beispiel für meinen Mann, der während meiner Anschlussheilbehandlung seinen 60. Geburtstag ohne mich feiern musste, haben die im Video zusammengeschnitten, ganz viele Musiker einzelne Clips geschickt zum Geburtstag. Das habe ich ihm dann zum Geburtstag geschickt. Frag mal, wer da alles geheult hat.
Das war schon schön. Ich würde, glaube ich, schon weinen, ohne dass ich sie kenne.
Ich staune, dass ich jetzt nicht heule.
Oh, das ist so rührend, wie schön.
Ja, das war richtig schön.
Auch, dass du auf der Bühne gesungen hast, das ist ja so ein richtiger Bucketlisten-Moment fürs Leben.
Ja, das war sowas.
Und da gehört so viel Mut zu.
Ja, weil da sitzen so viele Leute, die sich auch solche Wünsche erfüllen. Da wird nie einer lachen, auch wenn du krumm und schief singst und den Einsatz verpasst. Weil das sind alles keine Profis und ganz viele Profis, die wissen, wie das so im ersten Mal ist. Und da wirst du so unterstützt und so gepusht, das macht so viel Spaß. Ja, da sind wir eigentlich jedes Jahr im Sommer auf Rügen.
Wie toll.
Ja.
Richtig toll, dass man sich einfach mal auch ausprobieren kann.
Hm. Genau.
Bekommst du jetzt auch Therapien, die du regelmäßig wahrnehmen musst?
Ich bekomme Lymphdrainage, also weil ich halt Lymphknoten entnommen habe, darf ich die bekommen und kriege ich auch. Und das nutze ich auch. Das kann sie auch später noch
bilden. Wie oft findet das die Woche statt?
1 bis 2 Mal. Ja, je nachdem, wie die Termine verfügbar sind, wie ich Zeit habe. Ja.
Das, und das
mache ich
hier
bei uns in der Firma, bei Let's Fit. Kann ich nur empfehlen. Ein super Team. Und ja, da ich hier nicht weit weg bin, können die mir auch spontan anrufen, wenn mal Termine woanders ausfallen, dann kann ich einspringen. Das ist schon ganz gut.
Oh, das ist sehr praktisch. Ja. Und das tut dir auch gut?
Das tut mir auf jeden Fall auch gut, ja. Ich war jetzt, wie gesagt, in Reha, da war das wieder ein bisschen anders. Da waren ganz viele, die schwer betroffen waren, die natürlich dann bevorzugt Lymphdrainage bekommen haben. Ich habe Gott sei Dank nicht so Probleme damit. Und jetzt hatte ich gestern meine erste wieder, das war, tat wieder sehr gut.
Das wird ja wahrscheinlich bei dir auch mit den Lymphknoten auch engmaschig beobachtet, damit das sich da nicht noch ein Lymphödem entwickelt, ne?
Mhm. Ja.
Wie wirst du vom Arbeitgeber in der Zeit unterstützt?
Ja, also ich arbeite ja bei Lettermann und naja. Lettermann arbeitet auch mit dem Bethesda in Mönchengladbach zusammen. Man kennt sich halt und der hat sich dann gekümmert, dass das halt schnell ging. Ja. Also eigentlich war Matthias der Erste, den ich nach meiner unbestätigten Diagnose angerufen habe. Beziehungsweise ich bin bei uns in die Filiale gegangen und habe die Kollegin gebeten, mal Matthias anzurufen, weil ich gar nicht sprechen konnte vor Schluchzen und die hat das dann gemacht. Die wusste auch noch nicht, was los ist, aber dann ging das so, ja. Also ich habe immer Unterstützung von der Firma gehabt, wenn ich was gebraucht hätte, ob das Angebot war, wir fahren dich irgendwo hin, wenn du irgendwo hin musst, das war schon gut. Das habe ich von anderen ganz anders gehört, von anderen Firmen.
Das ist so wichtig, dass man einfach ein starkes Team im Rücken hat, die
auf jeden Fall, ja.
Die nicht nur dich unterstützen, indem sie dich nicht sofort wieder zurückhaben wollen, sondern dir die Zeit geben, sondern auch unterstützen, indem sie dir so ein Angebot bereiten, ne? Und da hast du natürlich auch Glück, dass du natürlich da gerade in einer guten Firma arbeitest, die dich auch theoretisch mit Hilfsmitteln gut versorgen könnte.
Ja, wenn du sie denn bräuchtest. Ich nie dachte, als Akutpatient hier oder Akutkunde hier kommen zu müssen. Aber ja, in dem Fall war das sehr hilfreich auch.
Das kann so schnell gehen, ne? Also guck dich mal im Kollegenkreis ne? Mhm. Ja, liebe Silke, danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Einen entspannten Arbeitstag heute.
Und danke dir. Tschüss.
Tschüssi.
Was gibt's Neues von Merle?
Wir mussten Merle vor kurzem an der Schule anmelden. Oh mein Gott, es ist soweit. Unser Kind wird groß. Jetzt ist es in Deutschland so, dass Merle, obwohl wir wissen, wohin ihr Weg geht, an einer Regelschule angemeldet werden muss. Das heißt, wir mussten an einer ganz normalen Grundschule unsere Tochter anmelden. Normalerweise müssen die Kinder selber mitkommen. Und bei der Terminvereinbarung habe ich direkt schon dazu gesagt, dass meine Tochter im Rollstuhl sitzt. Die Sekretärin sagte sofort, ja, aber dann kann ihr Kind ja gar nicht auf diese Schule gehen. Ja, das weiß ich. Deswegen müssen wir auch ein sogenanntes AOSF-Verfahren einleiten. Das Problem ist, dass Merle bei der Anmeldung nicht mit dabei sein konnte, denn das Sekretariat dieser Grundschule ist in der 2. Etage. Und selbst das Erdgeschoss ist, glaube ich, nur über 8 Stufen zu erreichen. Das ist für uns mit Rollstuhl einfach nicht möglich. Jetzt war die Schule Gott sei Dank so nett und flexibel und hat gesagt, kein Problem, lassen Sie die Merle zu Hause, kommen Sie alleine. Und dann müssen wir einfach nach Aktenlage entscheiden. Und dann musste ich quasi Arztbriefe und Dokumente vorbringen, um eben zu beweisen, dass meine Tochter wirklich behindert ist. Ich hatte 3 dicke Ordner mit dabei. Letztendlich haben wir das letzte Gutachten vom medizinischen Dienst mit an das Schulamt geschickt und warten jetzt erstmal ab, was die Rückmeldung ist. Ob die eventuell noch Fragen haben, noch mehr Arztbriefe haben möchten oder sonst irgendwas. Jetzt geht es erstmal so weiter, dass die Grundschule die Anmeldung angenommen hat und an das Schulministerium weitergeleitet hat. Und das Schulministerium schickt dann nachher jemanden von der Grundschule, in der Regel einen Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen, zum Kindergarten, um Merle zu begutachten, um zu schauen, ob sie wirklich nicht in der Lage ist, auf eine Grundschule zu gehen. Ich meine, alleine an der Barrierefreiheit würde es ja schon scheitern. Aber das muss gemacht werden. Der Sozialarbeiter schreibt einen Bericht und das geht wieder ans Schulministerium und dann wird jemand von einer Förderschule in unserem Kreis beauftragt, ein weiteres Gutachten zu erstellen und zu schauen, ob Merle auch wirklich förderschultauglich ist oder ob sie nicht doch lieber auf eine Grundschule gehen kann. Also auch da wird wieder ein Gutachten erstellt, was dann an das Schulministerium geht, aber beide Parteien müssen sich einig sein. Also wenn einer sagt, Merle kann auf eine Grundschule gehen und der andere sagt, oh Gott, nein, Merle muss unbedingt auf eine Förderschule gehen, dann gibt es schon Schwierigkeiten. Sind sich beide Parteien einig und davon gehen wir jetzt mal aus, dann wird das sogenannte AOSF-Verfahren eingeleitet, wo verschiedene Tests gemacht werden, um auch da nochmal zu schauen, ob wirklich ein Förderschwerpunkt vorliegt. Wie es dann weitergeht, das berichte ich euch gerne in einer anderen Folge, denn dazu kann ich natürlich aktuell noch gar nichts sagen. Wir hoffen, euch hat die aktuelle Folge gefallen. Schaut gerne auch noch in die anderen Folgen rein, wenn ihr noch nicht alle gehört habt. Schickt uns gerne Nachrichten und Kommentare über unseren Instagram-Account letstalk.podcast oder per E-Mail an letstalk@lettermann.de. Vergesst uns nicht zu bewerten und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Tschüss!
Das war Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso bewegt hat wie uns und freuen uns, euch in 2 Wochen zur nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gespannt, es warten weitere inspirierende Geschichten, spannende Einblicke und vielleicht auch ein paar Überraschungen auf euch. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Habt ihr Fragen und Anregungen? Schreibt uns eine Mail an letstalk@lettermann.de. In 14 Tagen hört ihr uns wieder. Bis dahin, bleibt mutig, bleibt verbunden und denkt daran, zusammen geht immer mehr. Euer Team von Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden.